Meine Damen und Herren, ich freue mich, unter Ihnen zu sein. Hier möchte ich meine bisherige Arbeit fortsetzen. Meine bisherige, sagte ich, und sie werde in Freiheit als realer Humanismus fortgesetzt. Philosophische Grundfragen, darüber gehen meine Vorlesungen. Das bitte ich in einem ganz einfachen Sinn zu nehmen. Frage, Grund, Philosophie, sie hängen eng und nahe zusammen. Dazu möchten auch unsere Bemühungen einen Beitrag geben, als Unterweisungen und Definitionen. Und zwar unter anderem so. Was nun ich ansage, ist ein Fahrplan dessen, was ich in dem kommenden Semester zu behandeln gedenke. Erstens, wie beginnen? Zweitens, wie fortsetzen? Drittens, die philosophische Verwunderung. Viertens, Zweifel an Sinnen, an Gedanken. Fünftens, Innenwelt und Außenwelt. Sechstens, Differenzierungen im Begriff Fortschritt. Siebtens, die Elastizitäten von Zeit und Raum. Achtens, was ist Dialektik? Neuntens, über einen Widerstand im Erkennbaren der Objekte und in ihnen selber. Sieg darüber. Zehntens, über das Vermehrende im Prozess und seinen Gestalten. Weiter. Elftens, was ist Dialektik? Zwölftens, was ist Materie? Dreizehntens, Unterbau, Überbau, Fragen des Kulturerbes. Vierzehntes, das Metaphorische oder Kunst und Erkenntnis. Fünfzehntes, Cur Deus Homo oder Religion, Moral, Humanität. Sechzehntens, zur Sinnfrage der Welt. Das also wäre ungefähr ein Fahrplan, einige philosophische Probleme betreffend. Ich bitte um Ihr Interesse und um freundliche gemeinsame Mitfahrt. Lassen Sie mich aber bei dieser Antrittsvorlesung oder Öffnungsvorlesung zuerst über eine Frage sprechen, die besonders wohl ins Haus steht. Es ist kurz und knapp die Frage, kann Hoffnung, genauer, kann jede Weise und jeder Rang von Hoffnung enttäuscht werden? Gewiss kann sie das. Und wie? Das Hoffen an sich kommt als enttäuschtes haufenweise vor. Jedes einzelne Leben ist voll von Träumen, die nicht gar wurden, die sich nicht erfüllt haben. So etwas ist sogar unausweichlich. Bei Hoffen als bloßem, privaten Wishful Thinking, Wunschdenken. Mit privaten Luftschlössern subjektiver Art, deren Stehungskosten bekanntlich sehr gering sind. Sie haben keinen Boden, bleiben allzu subjektiv, sind auch darin oft nicht vom Besten, so gerät diese untere Ausgabe von Hoffnung nicht oder meistens nicht. Klar, dass ein derart ganz oder überwiegend bloß eingebildetes schief geht und es ist meist auch nicht schade darum. Und ein Gleiches kehrt wieder, wie oft kehrt es wieder, bei öffentlich gewordenen, also nicht mehr privaten, bei öffentlich gewordenen Wachtraumbewegungen, falsch in der Zeit schwimmend oder schwarmgeistig abstrakt, zu weit nach vorn überschlagend. Wie oft war Jugend, und nicht nur sie, von Rattenfängern verführbar? Wie viel Glut und falsche Hoffnung wurde hier schon investiert, und welch riesiges Loch der Enttäuschung war das folgerichtige Ende, das einzig Folgerichtige an der Sache. Jeder schwärmerische Selbstbetrug gehört hierher und jeder Gimpelfang, der ihn ausnützt. Die Goldkocherei aller Art gehört in diese Gattung. Es gab so, um in neuere Zeiten zu greifen, in die Zeiten kurz nach der Inflation, zum Beispiel in Berlin, einen Mann, der gegen Bargeld, selbst erfundenes, selbst hergestelltes Papiergeld, eigener Art, keine Fälschung, keine Nachahmung von kursierenden Banknoten, sondern eigens erfundene Notenscheine hergab, mit dem Aufdruck, zahlbar in Reich Gottes Währung am Tag des jüngsten Gerichts. Der Mann hatte sehr großen Zulauf. Im Grund war das nur ein Modell für den riesigen Betrug mit dem tausendjährigen Reich, der etwas später kam, für dies furchtbarste Stück in der Geschichte der großen Verschwendung von Gläubigkeit, inszeniert durch Verbrecher von shakespeareischem Ausmaß und dem Uringeruch aus kleinbürgerlichen Nachttischen zugleich. Das war für seine Verführten die scheußlichste Karikatur von Adventsschein, von Reichsgotteswährung, von falschem Messias, vom Erwarten der Ankunft Christi übermorgen. Und der Regen regnete danach wie jeglichen Tag. Gott trifft am nächsten Dienstag um 11.25 Uhr im Illinois Central ein, eilt ihn zu empfangen. So wurde in Chicago einmal eine religiöse, eine sozusagen utopische Psychose in Gang gesetzt und stets kam nichts oder vom Traum blieb nichts übrig als die bloße Wahrheit des blanken, nachher gar nicht mehr diskutierbaren Betrugs. Ich sage, des nachher, nach der Enttäuschung, überhaupt nicht mehr diskutierbaren, kaum mehr glaubhaften Betrugs, kaum mehr glaubhaft, dass ein solcher Betrug in Gang gesetzt werden konnte. Auch wenn eine Hoffnung, nicht nur die Schandhoffnung mit der Narrenbritsche und dem Blättwerk der Nazis, auch wenn eine Hoffnung, sagte ich, zu weit vorgreift, nicht in betrügerischer Absicht, sondern in schwärmerischer, wenn sie allgemeine Ideale abstrakter Art ebenso abstrakt an den Gang der Wirklichkeit heranbringt, die mit ihnen gar nichts zu tun hat, auch dann muss Enttäuschung notwendig sein, schlechte Enttäuschung, die erfolgt, indem hier mit der allgemeinen Stange eines allgemeinen Ideals im allgemeinen Nebel herumgefahren worden ist. Dann erweist sich, und bei all dem erweist sich, ohne Zweifel, die Wahrheit des alten Spruchs, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Fundierte Hoffnung dagegen, meine Damen und Herren, fundierte Hoffnung sieht zureichend anders rein. Ist sie doch als Kundige, als Tendenzkundige, als Doktor Spes, als gelehrte Hoffnung, nicht privat reflexiv, sondern mit dem Gang der Dinge vermittelt. Enttäuschung fehlt ihr auch hier nicht, nicht im Mindesten. Konträr, sie gehört als echte, aber ich sage, als echte Enttäuschung durchaus zur kundigen Hoffnung. Als welche ja keinesfalls, noch keinesfalls, Zuversicht ist, sondern dass ihre durchaus auf der Waage stehen hat, oft auf der Kippe. Wäre in der Tendenzkunde, als der Lehrmeisterin der fundierten Hoffnung, der Dr. Spes, alles astronomisch sicher, so braucht ihr man überhaupt keine aktivierende Hoffnung, sondern hätte fertige Zuversicht im positiv bereits Ausgemachten, bereits Erlangten dessen, was erhofft wurde. So aber hilft die echte Enttäuschung gerade als Wechselbegriff und Weggefährtin der echten Hoffnung, ihrerseits zu deren fortschreitenden Vermittlung mit dem objektiv Möglichen im Gang der Dinge. Wonach Dr. Spees eben weiter belehrt wird und sich weiter konkret berichtigen kann. Gerade auch am Effekt von Irr und Abwägen berichtigt werden kann, als welche ja nicht nur zufällig unzulänglichen Machtpersonen zukommt oder von ihnen her stammen, sondern gegebenenfalls auch aus objektiven Fehlanlagen. Insgesamt also, und der Hauptsache nach, wird Hoffnung, damit sie nicht abstrakt sei, wird vor allem auch das Idealische in ihr, damit es nicht abstrakt allgemein sei, wohl aber einschlagend, einschlägig, damit es das werden kann, durch solche Enttäuschung berichtigt oder kann immerhin berichtigt werden. Im Einklang mit der Tendenzdominante des objektiv zur Verwirklichung drängenden in der geschichtlichen Welt und ihrer Möglichkeit. Ich sage im Einklang mit der Tendenzdominante des objektiv zur Verwirklichung drängenden in der geschichtlichen Welt und ihrer Möglichkeit. So sagte gerade Marx, der Gedanke könne nicht zur Wirklichkeit drängen, wenn die Wirklichkeit nicht zum Gedanken drängt. Wohl aber, oder weil also Dr. Spees mit der konkreten Tendenz vermittelt sein muss, wird sie, und das macht das Produktive der nur hier beheimateten, notwendigen, echten Enttäuschung aus, macht diese Enttäuschung die Hoffnung durch Schaden immer wieder klug. Sie macht sie durch Schaden klug. Klug nicht durch bloße, krude Tatsachen. Konträr. Für diese bloße, krude Tatsachenhaftigkeit gilt dann der Satz oder Rat, desto schlimmer für die Tatsachen. Für solche Tatsachen ist also die Enttäuschung und die Berichtigung nicht zu Hause, nicht zu haben, es geht sie nichts an. Dagegen wird Hoffnung, wie ich sagte, zuletzt durch Beobachtung der Tendenz klug, in der die nicht verdinglichten Tatsachen, dialektische Momente und sonst nichts eines Prozesses sind. Ich sagte, Hoffnung wird durch Schaden klug. Ebenso aber gilt auf der anderen Seite. Fundierte Hoffnung wird durch Schaden letzthin durchaus nicht klug. Enthält sie doch das Wesenhafte der Sache, dass eine gewordene, schlechte Tatsächlichkeit weit davon von ihr enttäuscht und so berichtigt zu werden, umgekehrt richtet. Konkrete Utopie richtet die miserable Faktizität. Und diejenige am gründlichsten, welche sich etwa ein großes Ziel als Maske beigelegt hat. Auch hier, auch in diesem Fall, gilt dann der Satz, verum est index sui et falsi. Das Wahre ist das Zeichen seiner selbst und des Falschen. Und des Falschen. Dass dieser Gestalt Wahre, die so konkrete, wie zentrale Utopie der Sache, reißt sich dann vom Falschen, also von verdinglichten Tatsachen und ihrer schlechten Faktizität, ihrer schlecht gewordenen Faktizität, reißt sich mit Gericht und treuem Gedenken, Eingedenken los. Gewiss, bei eingetretenem Misswachs, also schlechter und schlecht gewordener Faktizität, ist zuvörderst ökonomisch-soziologischer Analyse notwendig und am Platze zur Durchschauung dessen, was hier faktisch geworden ist, ist hier besonders dringend fällig. Doch genau in diesem Fall setzt das Untersuchende, um nicht nur im Woher, sondern auch im Wozu der Analyse gezielt zu sein, das Maß voraus, gemäß dem das Pervertierte, das Abgefallene, das Misslungene, das Irrende, das Falsche, das Verformte als solches gemessen werden kann. Das Maß ist dann zentral einzig ein utopisch-prinzipielles. Analyse allein kann auch nicht bestimmen, ob eine Abirrung bereits in einigen Prämissen, etwa einer Weltveränderung, gelehrt wird oder ob sie ausschließlich oder erst in ihrem Vollzug liegt. Kurz, sie muss das konkret utopische Ideal der Sache, das Wesen der Sache, das allemal im Utopischen noch steht, im konkret Utopischen überall steht, das Wesen der Sache also muss sie gegenwärtig haben, um zu erkennen, ob sich etwa in einer praktizierten Weltveränderung die ursprüngliche Intention verändert hat, ob von ihr abgeirrt, abgelaufen wurde, ob eine Theorie, die einzig Weltverbesserung, und zwar mit dem totalen Ziel Befreiung in sich hatte, bis zur Unkenntlichkeit oder aber möglicherweise in einigem bis zur Kenntlichkeit sich verändert hat. Und ob und wie eine ganz andere Kenntlichkeit, nämlich die des Humanum als Grundanliegen, erneut ans Licht führbar ist. Das aber verlangt reflektiertes Gewissen der Sache als des Ältesten und in keiner seiner Niederlagen erloschenen, durch keine widerlegten Traums der Menschheit von sich selber. Nicht nur der Funktionär, auch der Reaktionär ist ja mit der Verformung, der Abtreibung, dem Abgetriebensein der Möglichen dieses Traums ganz zufrieden. Sie sitzen dadurch beide fest. Idem. Von außen aber, von der Fremdheit her, kann eine Pervertierung ja nicht einmal halbwegs adäquat wahrgenommen, geschweige zentral angegriffen werden. Dazu eben gehört das Original der Sache. Gerade als das seinen Pervertierern oder es entstellenden äußerst unangenehme Original der Sache. So wie Mutatis Mutandis, nicht Haeckel etwa, oder die Weisheit, dass der Mensch vom Affen abstamme, sondern Tolstoi. Also das Nicht-Enttäuschte, durch den Heiligen Synod überhaupt gar nicht Enttäuschbare, eingedenken von Urchristentum, diesen Heiligen Synod im Anfang dieses Jahrhunderts so gefährlich war, als zentraler Einwand vom Urchristentum her, also nicht von außen her, nicht von einer Fremdheit zur Sache her. Derart kann, um ein anderes Beispiel für die Fragestellung zu geben, auch jeder Gedenktag, etwa an Hoffnungen und Prinzipien, die anterem waren, die Vortische waren, also zum Beispiel in diesem Falle ein Gedenktag an die Rosa Luxemburg, gar an den ehemaligen Humanismus der ganzen Intention, zum sichersten Pegel dessen werden, zu was man es gebracht. Recht leicht ist also die konkrete Hoffnung selber nicht zu enttäuschen. Die konkrete, die fundierte Hoffnung ist nicht leicht zu enttäuschen, gar zu nihilisieren. Wäre sie den Machthabern ihres Gegenteils, keine solch immanente Unzuträglichkeit, dann wäre die Enttäuschung sehr viel einfacher. Aber es gelingt nicht, die Enttäuschung kann nicht nihilisieren, die 9. Symphonie ist nicht mehr zurückzunehmen. Und die Wahrheit ihrer Hoffnung konnte noch nicht verschüttet werden. Konträr, wie ich sagte, sie richtet, statt enttäuscht zu sein, und hält die undiskreditierbaren Wege offen. Es ist hier wie mit dem Genie, wie mit dem Geniehaften in der Menschheit. Wäre es zu unterdrücken, sagt Jean-Paul, so hätte es nie eines gegeben. Meine Damen und Herren, dass gerade Blütenträume fast selten reifen, ist lange bekannt. Die geprüfte Hoffnung, und das ist allemal dasselbe, wie Dr. Spes, wie fundierte Hoffnung. Die Hoffnung, die sich berichtigen kann und die, nachdem sie sich berichtigt hat, nicht einen Frieden schließt, sondern richtet mit der schlechten Faktizität. Diese geprüfte Hoffnung weiß das besser als irgendwer. Deshalb, sagte ich, ist sie ja keine Zuversicht. Sie weiß vor allem auch, sozusagen per Definitionem ihrer, dass, wo das Rettende ist, auch Gefahr wächst, nicht nur umgekehrt. Sie weiß, dass das umsonst, das Vereitelnde, als Funktion des Nichts in der Welt umgeht, als der dunkle Teil der Möglichkeit, der durchaus unentschiedenen, Heil wie Unheil bergenden Möglichkeit, von der die Wirklichkeit wie ein Meer umgeben ist. Der Weltprozess ist noch nirgends gewonnen, doch freilich auch noch nirgends vereitelt. Und die Menschen können auf der Erde die Weichensteller seines, des Prozesses, nicht ausgemacht heilen, aber auch nicht ausgemacht unheilen, bereits ausgemacht unheilen kann es sein. Die Welt bleibt, und sie bleibt es, in ihrem insgesamt dasselbe höchst laborierende Laboratorium possibilis salutis, Laboratorium eines möglichen Heils. Das macht ihre Experimentbeschaffenheit aus. Das macht die Welt zu einem Experimentum mundi, zu einem Experiment von Welt, einer möglicherweise besseren Welt. Weshalb es in einem meiner Bücher heißen kann: Ein Tag ist und bleibt auch weiter vorn, so unüberhörbar, dass selbst den Geiern und denen, die ihre Knie gebeugt haben vor dem Baal, vor der prometheischen Unsterblichkeit graut. Heraklit aber sagte: Wer das Unverhoffte nicht erhofft, der wird es nicht finden. So viel hier, meine Damen und Herren, über das Gesetz, nach dem die suchenden Menschen immer wieder angetreten. Es verträgt sich, denke ich, nicht schlecht mit der menschlichen Würde und mit dem Licht der drei Genien, die hier im Tübinger Stift ihre Jugend hatten, mit dem Geist Hölderlins, Schellings, Hegels, dessen wir wert zu sein haben. Jugend muss immer wieder gedacht und bewährt werden. So nehme ihre Landschaft das hier Gemeinte als Gemeinsames auf. Ich danke Ihnen.